Hallo, guten Abend. Jetzt habe ich freie Platzwahl und nehme natürlich die Mitte. Und vielen Dank, Aaron, für diese interessanten Fragen. Ja, guten Abend und herzlich willkommen auch von mir hier heute im Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass unsere Gäste da sind, die ich Ihnen auch gleich vorstellen werde. Aaron, jetzt hattest du so ein bisschen meine Einleitung mit dem großen Ganzen vorweggenommen. Ich habe nicht viel zu ergänzen, aber ich sage es trotzdem, das ist ja eine ganze Reihe, das ist nur ein winziger Ausschnitt aus insgesamt 37 Abenden, an denen hier überall diskutiert wird. Und den Auftakt gab es vor wenigen Tagen in Chemnitz und enden wird das Ganze am 19. September in Potsdam. Und damit das Ausmaß nochmal ganz deutlich wird, das sind 118 Mitwirkende, die dieses Projekt auf die Beine gestellt haben. Und da sind von Pina Atalay bis Juli C. und von Dirk Oschmann bis Monika Maron alle möglichen Leute dabei. Heute Abend werden wir hier zu dritt und mit Ihnen zusammen ins Gespräch kommen. Und deswegen möchte ich ganz, ganz herzlich auf die Bühne bitten, Anthony Rietschel und Peter Tiede. Genau, nehmt doch Platz. Ihr könntet im Zweifelsfall auch aufrücken.
Wieder ab.
Je nachdem, wie sich das hier heute entwickelt. Anthony Rietschel, schön, dass Sie da sind, aufgewachsen in einem Dorf nahe der sächsischen Schweiz. Sie haben Politikwissenschaft in Bremen studiert und nachdem Sie bei Tagesspiegel, Spiegel Online, dem Deutschen Depeschendienst und als Politikredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung berichtet haben, schreiben Sie heute als Investigativreporterin bei der schon genannten LVZ Leipzig, die danach sicherlich alle abonnieren werden. Herzlich willkommen. Und zu meiner Linken, Peter Tiede, heute Chefreporter für den Politikteil bei Bild, aufgewachsen zwischen Berlin und Hamburg in der Prignitz, genau in der Hälfte, wie ich vorhin erfahren habe, ist nach der Wende Journalist geworden, arbeitete für die Märkische Allgemeine in Potsdam, für das Magazin Der Spiegel, war auch Chefredakteur der Potsdamer Neuesten Nachrichten und ist dann 2014 zu Bild gekommen. Ja, herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie da sind. Bevor wir loslegen, rufe ich noch einmal in Erinnerung, das Ganze wird jetzt hier auf der Bühne beginnen, dort soll es aber nicht enden, sondern wir werden dann diesen Raum trotz der leichten Höhenunterschiede in einen gemeinsamen Sprachraum verwandeln. Und da gilt dann natürlich, dadurch, dass wir sehr viele sind und wir uns wünschen würden, dass alle zu Wort kommen, dass wir so ein bisschen die Redezeit im Blick behalten. Aber das Team und ich werden dann auch gerne dementsprechend assistieren und gegebenenfalls die undankbare Aufgabe des Zeitmanagements übernehmen, damit alle hier sagen können, was sie beitragen möchten. Wir wollen über Meinungsfreiheit sprechen und ich steige mit einer schlichten Frage ein, die bei all diesen Gesprächsrunden den Auftakt bildet. Und diese Frage richte ich an Sie beide und sie lautet, gibt es in Deutschland Meinungsfreiheit?
Gibt es eine Regel, wer anfängt? Nee. Also ich kann gerne anfangen. Ich fange mal mit ein bisschen was Anekdotischen an, weil ich heute bin ja von Leipzig hergefahren nach Görlitz und habe heute Morgen noch arbeitstechnisch eine andere Aufgabe erfüllt und zwar ist gerade in Leipzig heute der Christopher Street Day und heute Morgen haben sich 350 Neonazis am Hauptbahnhof versammelt, um den CSD zu stören. Und sie hatten ein Plakat dabei, auf dem stand, härtere Strafen für Kinderschänder. Wenn man das mal in den Kontext setzt, dann sagen praktisch diese Personen, also diese, die da demonstrieren wollen, in Anführungszeichen, sagen, dass Menschen, die auf die Straße gehen, einfach, weil sie gerne lieben wollen, wen sie wollen, gleichgesetzt werden als Kinderschänder, was ich durchaus als eine Äußerung finde, die ja, herabwürdigend ist. Aber sie können das machen. Und für mich ist praktisch dann damit beantwortet, ob es eine Meinungsfreiheit gibt, weil sie können das machen. Sie können dieses Plakat zeigen und es gibt keine Konsequenz dafür, weil es strafrechtlich jetzt erstmal nicht relevant ist in dem Fall. Das heißt für mich, ja, es gibt eine Meinungsfreiheit. Ich glaube, die Frage, und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Rahmen für die Diskussion oder überhaupt für diese Reihe ist, wie wir überhaupt miteinander noch ins Gespräch kommen, wie wir streiten, ob wir überhaupt genug miteinander streiten, wie wir mit Menschen ins Gespräch kommen, die vielleicht nicht unsere Meinungen vertreten, wie wir da irgendwie einen Konsens finden oder vielleicht auch nicht, aber wie wir nach einem Streit auch vielleicht wieder besser miteinander klarkommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Punkt. Also ich würde mit einem klaren Ja beantworten. Es gibt Meinungsfreiheit.
Ja, Punkt, Absatz. Wir haben die Meinungsfreiheit, die ist auch einklagbar, das macht den Rechtsstaat aus. Aber der öffentliche Diskurs, den wir führen, der findet da statt, wo eigentlich die Steuererklärung hingehört, nämlich auf dem Bierdeckel. Wir haben den öffentlichen Diskurs so weit eingegrenzt in den letzten 20, 25 Jahren oder in den letzten 20 Jahren, dass man den Eindruck haben kann, oder das Gefühl haben kann, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Ich würde sagen, nein, sie ist nicht eingeschränkt, weil man kann sie sich noch einklagen. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von Ländern wie Russland und von ganz anderen Ländern. Ja, wir haben sie, aber der öffentliche Diskurs, der hat gelitten bei uns.
Woran machen Sie das fest?
Dass wir, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Es gab im Januar, gab es auch in Görlitz eine Demonstration zusammen gegen rechts. Wir geben uns links ungeheuer viel Mühe zu unterscheiden. Ist es die linke Mitte, links der Mitte? Ist es links? Ist es ein bisschen weiter links außen? Ist es ganz links außen oder ist es linksradikal? Wir haben im öffentlichen Diskurs gesamtdeutsch, ich weiß, dass es hier unten im Süden nochmal eine andere Situation ist, aber wir haben im gesamtdeutschen Diskurs zu viel pauschal gegen rechts argumentiert. Rechts zusammengefasst zu einer klumpigen Masse, die es zu bekämpfen gilt, und wir haben damit ganz, ganz viele Leute, ich nehme mich da auch nicht aus in den letzten 22 Jahren, ganz, ganz viele Leute ausgegrenzt und ihnen das Gefühl gegeben, sie seien nicht Teil der Mitte, als sei die Mitte wirklich nur so ein kleiner Nagelkopf irgendwo in der Mitte, und ihnen das Gefühl gegeben, sie würden nicht dazugehören. Und wir haben sie ausgegrenzt und wir leben heute in weiten Teilen Deutschlands damit, dass sich manche Leute dann halt so benehmen, wie wir sie behandelt haben. Die wählen dann rechts. So, ich bin kein Freund der AfD, ich bin kein Freund der BSW. Wir haben ein bisschen aus dem Auge verloren, glaube ich, dass es immer gegen die Radikalen geht. Links wie rechts, wenn wir jetzt von dem klassischen Spektrum reden. Und wir können nicht unter den Schlagworten der einen Seite immer gegen die andere Seite kämpfen, sondern wir müssen uns bewusst machen, dass von links und rechts zwei große Mühlräder auf unsere Gesellschaft, auf unsere Mitte zuschrauben und dass wir da drinnen verloren zu gehen drohen. Und mit Pauschalisierung, und wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht aus, mit Pauschalisierung und mit diesem Pauschal gegen rechts, das führt dann dazu, die werden es als Görlitzer ja gesehen haben, bei zusammen gegen rechts, da steht ein CDU-Ministerpräsident in Görlitz auf der Bühne, protestiert gegen rechts, eigentlich gegen sich selbst, er ist nämlich Teil des rechten politischen Spektrums und vor ihm weht eine Antifa-Fahne. Und wenn einem Demokraten und einem CDU-Ministerpräsidenten dann nicht zumindest einfällt, das zu thematisieren, er kann auf der Veranstaltung sein, er gehört da auch hin, aber er muss dann thematisieren, dass vor ihm, er demonstriert gegen die einen Radikalen und vor ihm stehen die anderen Radikalen, und das geht nicht aus meiner Sicht. Und da haben wir, glaube ich, ein Diskursproblem und wir müssen dahin zurückkommen, dass wir begreifen, aus meiner Sicht, von rechts und links wird an uns geschraubt und das droht die Gesellschaft zu zerlegen.
Also ich würde vielleicht an der Stelle widersprechen, ich würde bestimmte Punkte teilen. Ich würde sagen, dass halt durchaus bei der Auspräzisierung bestimmter Lager auch Journalisten bei einer konkreten Beschreibung möglicherweise Fehler gemacht haben. Aber was wir halt grundsätzlich erleben, ist, dass wir in den letzten Jahren ja verschiedene Gruppen erlebt haben, die sehr viel stärker für ihre eigenen Interessen eingestanden sind. Also da geht es dann eben auch um das Thema, Frauen, bessere Bezahlung, Gender Pay Gap, dass es um solche Themen sehr viel stärker ging. Es ging auch darum, Ehe für alle, wir hatten das Thema Ehe für alle, also dass eben auch solche Gruppen sehr viel stärker ihre Präsenz eingefordert haben. Und das ist gerade auch mit dem Blick auf, wenn wir jetzt Ukraine-Krieg sehen oder dass wir mit Corona, dass es plötzlich halt um Diskussionen ging, wo es halt auch um Positionen ging, die miteinander ausgeteilt wurden und um Diskussionen untereinander und dass da bestimmte Positionen oder Leute, Gruppen sehr viel stärker ihre Präsenz in der Öffentlichkeit gefordert haben, auch beim Thema Sozialleistungen, beim Thema Migration, dass es da verschiedene Positionen gab und dass es da, wenn solche progressiven Gruppen zum Beispiel sehr viel stärker ihre eigenen Interessen einfordern, dass es natürlich klar ist, dass Menschen sich fragen, okay, warum ist das jetzt so, ich möchte dagegenhalten, beziehungsweise hier geht es auch um Verteilungsfragen, also es geht halt um Fragen wie, keine Ahnung, beim Thema Flüchtlinge, warum bekommen die jetzt das und warum bekomme ich nicht das, dass da Dinge aufbrechen, Und dass man das sehr viel hätte präziser beschreiben können. Also zum Beispiel 2015, als es Asylproteste in Heidenau, in einer Stadt, in der ich auch zur Schule gegangen bin, teilweise unter Beteiligung von Neonazis, war es kein guter Move, würde ich sagen, von Sigmar Gabriel sich hinzustellen und zu sagen, alle, die hier irgendwo demonstrieren, das ist das Pack. Also so eine Rhetorik zu wählen, war auf jeden Fall ein Fehler. Und man hätte in der Vergangenheit sehr viel präziser auseinanderklamüsern müssen, wer die Leute eigentlich sind, die teilweise eben auch sagen, für uns ist das eine große Herausforderung, das Thema Asyl. Ich habe zum Beispiel persönlich immer meine Mutter im Kopf, wenn ich auch darüber nachdenke, weil meine Mutter und ich haben sehr viele unterschiedliche Punkte meiner Diskussion, aber dass man das hätte präziser beschreiben können. Was wir jetzt aber gerade sehen, aufgrund der Diskussion der letzten Zeit, und darauf beziehen sich ja ehrlicherweise auch diese Demonstrationen, von denen Sie gerade besprochen haben, dass wir durch einer AfD, die auf natürlich konservative Wurzeln hat, aber am Ende sich sehr viel stärker radikalisiert hat, durch Personal in ihrer Rhetorik sehr viel stärker radikalisiert hat, deren Politiker teilweise offen darüber reden, dass diese Gesellschaft vom Kopf bis in die Füße befallen ist von einem Bacillus, also Politik und Demokratie als eine Krankheit beschreibt, gerade konkrete Pläne auch bespricht mit Rechtsextremen. Wie konkret die jetzt sind, ist jetzt eine andere Frage, wo es aber darum geht, was machen wir mit Menschen, die einen anderen Migrationshintergrund haben. Daraus auch gesehen, dass ein Matthias Ecke angegriffen wird, also ein Politiker auf offener Straße, dass wir zunehmende Angriffe durch Rechtsextreme haben und in der Vergangenheit in Sachsen zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben und auch in Thüringen, dass politische Verantwortliche sich nicht klar positioniert haben, finde ich es durchaus nachvollziehbar, wenn ein sächsischer Ministerpräsident sich auf eine Bühne stellt bei einer Demonstration in einer Region, die durchaus, abgesehen jetzt von AfD-Wahlergebnissen, dass es demokratisch Zustimmungswerte sind, das ist Teil der Demokratie, aber trotzdem auch betroffen ist von Rechtsextremismus, sich auf eine Bühne zu stellen und sich da zu positionieren, durchaus legitim.
Ich glaube aber, dass der Alltag der meisten Menschen nicht daraus besteht, sich Gedanken zu machen, muss jetzt links gegen rechts kämpfen. Und ein Teil des Problems, das wir alle miteinander haben, ich nehme mich ja wirklich nicht aus, dass wir miteinander haben, ist, dass wir auch zunehmend, also Sie sprachen gerade von progressiven Gruppen, das ist, nennt man klassischerweise Framing, das sind dann meistens, sind das linke Gruppen, die sich dann als progressiv bezeichnen, das sagt den anderen ja quasi, du bist nicht progressiv, du bist nicht fortschrittlich. Und die Demokratie ist erst einmal nur die Herrschaft der Mehrheit unter Wahrung der Rechte der Minderheiten und nicht umgekehrt. Es kann nicht sein, oder zu viele Menschen haben das Gefühl und können das Gefühl auch aus guten Gründen haben, dass es mehr um die Rechte oder um Sachen für Minderheiten geht und dass das Gesamtwohl aus den Augen verloren geht. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die da entsteht. Alle Umfragen zeigen das zur Ampelpolitik, dass die Kernbereiche der Politik der Ampel von der Mehrheit, von einer deutlichen Mehrheit der Deutschen abgelehnt wird. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Wenn Leute aus der politischen Mitte, mich eingenommen, schon nicht mehr wissen, wen ich wählen soll, mir wird die AfD im Leben nicht passieren. Mir wird auch die Linkspartei und Sarah Wagenknecht schon mal gar nicht passieren. Aber, dass die Menschen nicht mehr wissen, wen sie wählen sollen, weil auch die CDU, Beispiel in Berlin, da kommt ein CDU-Bürgermeister, wir haben einen regierenden Oberbürgermeister, einen regierenden Bürgermeister von der CDU. Da erwartet man normalerweise, wählt man ja die CDU, Ordnung, Recht und Sauberkeit, um es mal ganz platt zu machen. Ne? Da erwartet man erst einmal, Leute, der Bürgersteig ist sauber, die Polizei ist unterwegs, es funktioniert jetzt mal einigermaßen. So. Geben Sie an die SPD ab. Also dafür muss ich dann die CDU auch nicht mehr wählen in Berlin. Die SPD, mein Vermieter ist Walter Momper, also bin jetzt da auch offen gegenüber. Aber die Menschen werden langsam abgeschreckt und sie haben das Gefühl, die Politik hat sich von ihnen verabschiedet. Die Politiker wissen nicht mehr, wie ihr Alltag aus ist und die meisten Journalisten wissen es auch nicht. Die meisten Journalisten bei mir in Berlin aus dieser Politikbubble, die geben ihre Kinder nicht in die Schule vor Ort. Wir haben den Fehler gemacht. Unser Sohn war in Kreuzberg vor über 20 Jahren einer von zwei deutschen Jungs in der Klasse. Das war am Ende des Tages der größte Fehler, das Schlimmste, was wir unserem Sohn antun konnten, ihn in dieser Klasse zu lassen. Und darüber muss man reden. Und wenn wir uns von dem Alltag der Menschen verabschieden und wenn wir uns nur noch um Minderheitenpolitik kümmern, wenn die Leute das Gefühl bekommen, dann verlieren wir die Mehrheit. Und dann sieht es am Ende so aus, wie wahrscheinlich nach den Wahlen in diesen drei Ostländern.
Ich würde jetzt noch mal etwas aufgreifen, was nämlich schon gefallen ist, mehrfach als Begriff, nämlich das Gefühl. Das Gefühl wurde mehrfach genannt. Wir sind uns einig, dass die demokratische Grundordnung die Meinungsfreiheit festschreibt. Wenn wir über Meinungsfreiheit und deren Ausprägung reden, müssen wir über Gefühle sprechen. Das ist wichtig. Denn wenn wir rein über Fakten sprechen, sprechen wir nicht lang. Dann sagen wir ja. Und dann ist das Gespräch zu Ende. Und auch die Allensbach-Studie zum Beispiel, die sich das mit der Meinungsfreiheit sehr genau angeguckt hat, hat festgestellt, als sie über die gefühlte Meinungsfreiheit die Bevölkerung befragt haben, dass nun eben sehr viel mehr Leute als früher, um es jetzt mal runterzubrechen, das Gefühl haben, die Meinungsfreiheit sei eingeschränkt. Was machen wir denn mit diesen Gefühlen? Ich frage das deshalb so bewusst, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, dass in der Vergangenheit nicht genug rhetorisch genau unterschieden wurde zwischen verschiedenen rechts der Mitte stehenden Ausprägungen. Das ist so passiert, das ist schon, also ich sage, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wenn man das als Diagnose aufstellt, dann ist das sozusagen passiert, dann kann man das so diagnostizieren. Was bedeutet das aber für jetzt? Welche Probleme ergeben sich daraus, wissen wir, aber welche Maßnahmen müssten ergriffen werden? Deswegen frage ich auch nach den Gefühlen, weil das ähnlich gelagert ist, meines Erachtens nach. Nur weil Fakten eine andere Sprache sprechen, sind die Gefühle ja nicht weniger da.
Also ich kann jetzt nur aus meiner, ich finde das jetzt, da kann ich vielleicht noch auf den Punkt eingehen, den Herr Thiele gesetzt hat. Ich fand das jetzt ein bisschen pauschalisierend, dass Sie gesagt haben, Journalisten wissen auch nichts über die Realität da draußen. Also ich arbeite jetzt 2 Jahre in einer...
Ja, nicht.
Ich habe gesagt, ja, aber das ist ja dann aber ein Thema vielleicht für Hauptstadtjournalisten. Ja. Ich bin Regionaljournalistin seit 2 Jahren. Ich komme aus Sachsen. Ich komme selber aus einem kleinen Dorf. Ich kenne die Realität von vor Ort. Ich muss auch in meinem Dorf viele Diskussionen führen und ich führe die auch gerne bis zu einem gewissen Punkt. Und jetzt zu der Frage vielleicht, was müssen wir machen? Also wie gehen wir mit diesem Gefühl um? Jetzt kann ich halt eben aus der Realität einer Regionaljournalistin berichten, dass wir natürlich, wir sind viel draußen, wir sind viel unterwegs. Wir sind auch auf Veranstaltungen, regelmäßig zum Beispiel bei AfD-Veranstaltungen, wo ich Menschen erstmal ernst nehme. Also wo ich hingehe und mit den Menschen ganz normal ins Gespräch komme. Da passieren mir dann Sachen wie, also begrüßt wird man dann erstmal, ach so, ja, die Systempresse. Jetzt könnte ich sagen, natürlich, na, da gehe ich wieder. Mehr mache ich aber nicht, sondern ich rede dann erstmal weiter so, und komme mit den Menschen ins Gespräch und frage natürlich auch nach, wie es denen geht, woher das kommt so, und warum, aus welchen Überzeugungen sie sind. Oder auch insgesamt, wenn es um das Thema Asyl geht, muss ich halt ernst nehmen, dass Kommunen zum Beispiel finden, sie kommen nicht mit ihrer Forderung genug vor, weil es angeblich einen gewissen Konsens gibt, dass man Negatives nicht ansprechen darf, dass ich natürlich dahin fahre und mit unterschiedlichen Kommunen darüber rede, wie die Situation bei denen ist. So, dann stelle ich fest, dass die Situation sehr, sehr unterschiedlich ist. Und wenn Menschen mir dann zum Beispiel sagen, ja, das Thema Meinungsfreiheit, also man, bestimmte Dinge, man darf die nicht mehr sagen oder die kommen nicht vor, dann kommt es ja auch immer darauf an, was das ist. Also wenn jetzt zum Beispiel wie heute mir dann jemand sagt, also oder gleichsetzt jetzt Menschen, die beim CSD sind, mit Kinderschändern, natürlich ist das eine Position, die ich jetzt nicht in der Zeitung so darstellen würde, aber natürlich ist es mir wichtig, verschiedene Positionen darzustellen, in meinen Berichten mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie ernst zu nehmen, mit Respekt zu begegnen, aber auch ab einem bestimmten Punkt natürlich auch Grenzen zu setzen, beziehungsweise meine Aufgabe als Journalistin ist es auch, bestimmte Dinge dann eben auch einzuordnen oder dann in meiner Arbeit auch, also auch besonders in dem Text, der herauskommt, aber ich versuche immer, und das gelingt natürlich nicht immer, irgendwie fair mit den Leuten auch umzugehen. Also das ist jetzt nur meine Arbeit in meiner Journalistin, meine journalistische Arbeit.
Wir kommen ja um Gefühle immer nicht drum rum. In einer privaten Beziehung können wir uns ja auch manchmal nicht über Fakten einigen. Und dann sind die Gefühle da. Und dann steht der Mann hier oftmals da, der will dann über den Fakt reden, die Frau hat ein Gefühl, manchmal ist es in der Beziehung dann auch irgendwie andersrum. Und so ist es in der Gesellschaft ja auch nicht anders. Wir haben immer einen Mix aus Fakten und aus Gefühlen. Unser Problem ist, dass wir uns tatsächlich in bestimmten Bereichen nicht mehr über die Fakten einigen können. Das hat damit zu tun, dass wir unter einem ungeheuren propagandistischen Einfluss stehen Sachen, die in den klassischen Medien gar nicht mehr stattfinden. Also ich habe eine Datscha draußen in der Schorfheide, 100 Kilometer, eine Stunde raus aus Berlin, 60 Kilometer in den Norden hoch. Und da stehe ich natürlich auch mit meinen Nachbarn um die Feuertonne rum. Und da wird geredet und dann zeigen die mir, was in den WhatsApp-Gruppen rumgeht. So, und dann fragen die, also mich fragen sie ja wenigstens noch, ob ich das weiß und ob das stimmt. Und dann stehe ich mit denen da, mache mit denen einen Faktencheck. Und das ist eine Nebenöffentlichkeit, die ist uns ja nicht mehr gegeben. Da kommen wir als Journalisten auch überhaupt nicht mehr rein. Da kommen wir auch nicht mehr vor. Das ist eine andere Welt. So, das ist das eine. Wir haben eine Propaganda, wir haben etwas, was wabert als Masse, als Gerücht, als irgendwas, das wird dann noch verstärkt. Dann gibt es irgendwelche Steuerberater, die erklären einem plötzlich den Ukraine-Krieg, werden aber in dieser Gegend, in dieser Sphäre wahrgenommen. Wir müssen uns, solange wir uns über die Fakten nicht einigen können, werden wir es immer nur mit Gefühlen zu tun haben. Und nehmen wir einfach mal, da wir die Debatte hatten und weil vorhin Aaron auch danach gefragt hat, nehmen wir mal die Frage Grenzkontrollen. Da werden wir uns wahrscheinlich, da können wir drei Abende sitzen, da werden wir uns nicht einig werden. Das ist auch völlig okay so. Aber wenn es um Freiheit geht, geht es um Meinungsfreiheit, es geht aber auch um Reisefreiheit. Wir haben den Schengen-Raum. Dass wir in Europa passfrei reisen können, dass wir ohne Kontrollen in die Schweiz fahren können, dass wir nach Tschechien rüber können, dass wir nach Polen Zigaretten kaufen können, ohne einen Ausweis vorzuzeigen, hat eine Grundbedingung gehabt. Das war, die Nationalstaaten geben ihre nationalen Grenzkontrollen auf. Dafür gibt es eine funktionierende Kontrolle an der EU-Außengrenze und es gibt ein Schengen-System, das funktioniert. Jetzt müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Schutz der Außengrenze in der Europäischen Union jetzt nicht so doll funktioniert. Spätestens seit 2015 nicht sonderlich gut funktioniert. Das hat unterschiedliche Gründe, kann man lange darüber reden. Nach meiner festen Überzeugung muss man dann, wenn das eine nicht funktioniert und wir dann tatsächlich in eine Krise laufen, und wir sind in eine Krise reingelaufen nach 2015, nicht umsonst melden sich Kommunen und auch sozialdemokratisch, auch linksgeführte Kommunen melden sich und schlagen Alarm und sagen, wir können nicht mehr. Wir können finanziell nicht mehr, wir kommen an die Integrationsgrenze, wir können nicht mehr denen helfen, denen wir helfen müssten, weil wir zu viele da haben von denen, denen wir nicht helfen müssten, wenn dieses Schengen-System, wenn das funktionieren würde. Wenn wir also an der deutschen Außengrenze sagen könnten, du kommst aus Tschechien ist ein sicherer Herkunftsstaat. So, und solange wie wir das nicht machen, solange wie der Staat an dieser Stelle versagt, solange wie wir als Journalisten das nicht offen aussprechen, dass dort ein permanenter Rechtsbruch stattfindet, der findet statt. Der findet tatsächlich statt. Wir brechen europäisches Recht, wir brechen auch nationales Recht an unserer Grenze. Jetzt nicht mehr zu Polen, nicht mehr zu Tschechien und nicht zu Österreich und in Teilen nicht mehr zur Schweiz. Aber eigentlich müssten wir es machen. Und solange wie wir das nicht klar benennen und da nicht rangehen, geben wir der AfD und jedem anderen, der Stimmung machen will, freien Raum. Wenn die Raum gewinnen, dann haben andere, die Demokraten oder andere, haben diesen Raum geschaffen. Die haben Platz gemacht. Für Sarah Wagenknecht haben andere Platz gemacht. Für die AfD hat die Union Platz gemacht. Franz Josef Strauß, ich habe als Kind im Osten immer gesessen und habe mir wirklich mit Leidenschaft Bundestagsdebatten angeguckt, weil da frei geredet worden ist, er hat geknallt. Und Franz Josef Strauß, rechts von der Union darf es keinen Platz für eine andere demokratische Partei geben. Das ist das, was eine Volkspartei ausgemacht hat, dass sie die Bindungskräfte bis an den rechten Rand hatte. Da sind die Leute im Prinzip aufgelöst worden wie in so einem Gläschen Wasser. Da gab es dann halt die ganz Rechten, aber die waren da gebunden. Die hatten Bindungskräfte. Die SPD hat das 1994 im Osten aufgegeben. Die hat ihre Brandmauer 1994 in Sachsen-Anhalt einfach niederreißen lassen, indem man mit der SED, die dann, glaube ich, die PDS hieß, dann dort sich hat tolerieren lassen später, dass das anders gemacht hat. Das Ergebnis haben wir, die SPD ist klein, die ist fast tot und die Union hat noch 30% aus meiner festen Überzeugung, weil sie die Brandmauer hält, noch hält. Wir werden sehen, wie lange, aber um zurückzukommen, solange wie wir uns auf die Fakten nicht einigen können und wir auch als Journalisten und als Gesellschaft die Fakten nicht ansprechen, die sind ja da und den Leuten zuhören und sagen, ja, das stimmt, wir haben ein Problem. Über die Lösung kann man diskutieren. Das ist dann tatsächlich, das ist Politik, das ist Aufgabe von einer Gesellschaft. Aber wir haben ein Problem. Wenn wir das nicht benennen, dann machen wir den Raum frei, dann gehen die Gefühle durch und so. Das ist meine feste Überzeugung, das ist auch der Fehler, den wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben und den wir immer munter weitermachen.
Ich finde übrigens Gefühle jetzt auch gar nicht so unbedingt was Negatives immer im Streit. Also ich glaube, das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, dass Gefühle, es ist ja was Emotionales. Ich finde Diskussion und Streit, ich meine, ich merke da selber auch, ich merke das in Diskussion mit meiner Mutter, dass wieder in so eine Anspannung kommt, dass das unangenehm ist eigentlich. Aber eigentlich ist es doch auch es kann auch reinigend sein, sich zu streiten, dabei emotional zu werden, Gefühle dabei zu äußern. Und ich finde, dass man auch über Gefühle oder Emotionen ja möglicherweise eher Leute ja auch in eine Diskussion holen kann, weil man dann, wenn man auf Lebensrealitäten oder sowas eingeht oder Begegnungen, weil man jemanden kennenlernt, wenn man vielleicht jemanden kennenlernt, wenn man eine Lebensrealität von jemand anders vielleicht irgendwie kennenlernt, dann und über ein Gefühl dann vielleicht auch jemanden schätzen lernt und dann feststellt, ah ja, es ist auch vielleicht nicht so, wie ich mir das jetzt irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf überlegt habe. Da finde ich, glaube ich, mal wichtig zu sagen, dass Gefühle jetzt erstmal nichts unbedingt Schlechtes sind. Aber ja, die Frage ist, auf welcher Basis man am Ende dann halt auch ins Gespräch miteinander kommt.
Und manchmal ist es auch gut, dann hat man sich gestritten und dann geht man auseinander.
Genau.
Und dann knallt und dann geht man auseinander. Aber es hat wenigstens geknallt. Genau. Was mich in der DDR genervt hat, war dieses Nicht-Knallen-Lassen. Dieses, man hat immer unter der Decke irgendwie und dann ist man doch, man hat sich irgendwie nicht gemocht, aber 14:30 gab es halt Pfannkuchen für alle. Und dann haben sie alle zusammen schön im Kollektiv Pfannkuchen gegessen, fanden sich eigentlich zu 90% doof. Und es hat nie geknallt. Und dieses permanente, wie so kurz vorm Gewitter stehen und es knallt nicht, es gibt nichts Schöneres, als wenn es dann endlich mal knallt. Und manchmal ist es einfach nötig, dass es wirklich richtig rumst.
Das so. Ist ja auch eine Überleitung.
Wohin auch immer.
Wohin jetzt?
Eine Überleitung hin ins Publikum, denn bevor ich jetzt noch mehr Stichwörter in den Raum werfe oder so, vielleicht ist das tatsächlich eine gute Gelegenheit, dass wir es irgendwie gefühlig, liebevoll knallen lassen miteinander, ja. Und ins Gespräch kommen. Und Aaron, du wirst das von da unten so ein bisschen übernehmen.